Jetzt mal Klartext. Es ist nicht gerade ein angenehmes Thema heute, wenn vier Augen nicht genug sind. Dabei geht es um Sünde, Zurechtweisung, Uneinsichtigkeit, schwierige Gespräche. Oh, das ist anstrengend. Puh, mühsam, schwierig. Will ich mir das wirklich antun? Was mir hilft, wenn es um so herausfordernde Themen geht wie Gemeindedisziplin, was wir in dieser Serie behandeln. Jesus, er ist zwar Idealist, wenn er uns vom Reich Gottes vorschwärmt, aber ich bin so froh, dass er total Realist ist, wenn er von der Gemeinschaft der Gläubigen hier auf Erden spricht. Er weiß um unsere Schwachheit, er weiß um unsere Sündhaftigkeit, er weiß, dass wir immer wieder streiten, dass wir nicht perfekt sind, dass wir wieder aufeinander zugehen müssen und uns versöhnen müssen. Und darin erwartet Jesus auch nicht, dass wir immerzu perfekt und heilig sind, sondern er rechnet damit, dass es eben nicht immer so ist. Und darin eröffnet er uns einen Weg der Konfliktlösung, der Lösung, eine echte Lösung. Einen Weg der Barmherzigkeit und Klarheit. Einen Weg der Liebe und der Wahrheit. Es ist zwar nicht ein einfacher Weg, sondern ein anspruchsvoller, manchmal ein harter Weg, aber letztlich ist es der Weg, der löst, der zur Lösung führt, zur Erlösung. Ich lese aus Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, wenn vier Augen nicht genug sind. Heute geht es um die zweite Stufe von Zurechtweisung, wenn die Situation, so wie sie Adi letzte Woche beschrieben hat, nicht geklärt werden kann, unter vier Augen, wenn der Bruder eben nicht hört. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. In dieser zweiten Runde der Klärung, da geht es vor allem darum, eben durch den Beizug von weiteren Zeugen eine Klärung herbeizuführen, und zwar noch im privaten Rahmen. bevor eine Angelegenheit öffentlich behandelt wird. Und was charakterisiert dieses erneute Hingehen, dieses nochmalige Bemühen um den Bruder? Diese zweite Runde ist immer noch jedem einzelnen Gemeindeglied aufgetragen. Nicht die Gemeindeleitung, nicht die Ältesten sind dafür zuständig, sondern ein jeder von uns ist angesprochen. Und auch diese zweite Stufe achtet den Ruf des Beschuldigten, indem der Rahmen so privat als möglich gehalten wird. Es soll unter dreien oder vieren zur Klärung kommen. Das muss nicht jeder wissen. Und dann geht es darum, den Sachverhalt möglichst korrekt und objektiv festzustellen. Und darum sollen Zeugen hinzugenommen werden. Und Jesus greift dabei auf die Rechtsprechungspraxis im Alten Testament zurück. Dort heißt es im 5. Mose 19, ein einziger Zeuge soll nicht gegen jemanden den Ausschlag geben, wenn es um irgendeine Schuld geht oder um irgendeine Sünde oder um irgendeine Verfehlung, die einer begangen hat. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll eine Entscheidung getroffen werden. Also nicht einfach Aussage gegen Aussage, sondern wenn etwas vorliegt, sollen Zeugen hinzukommen, die es bestätigen können, die Objektivität hineinbringen. Ja, es ist wirklich so, es verhält sich wirklich so und dann soll entschieden werden. Nun magst du einwenden, also braucht es das wirklich noch? Dass wir einander so ins Leben reden, ist das noch zeitgemäß? Ist nicht einfach jeder für sich selbst und vielleicht noch für seine Familie zuständig und verantwortlich? Bin ich denn meines Bruders Hüter? Wir sind doch kein alttestamentlicher Gottesstaat mehr. Ja, was sind wir denn? Wir sind eine Gemeinde. Und hier in Matthäus 18, da haben wir einige der wenigen Worte Jesu über das Zusammenleben in der Gemeinde. Ist dir das schon einmal aufgefallen? Jesus spricht nicht sehr oft über die Gemeinde. Aber in Matthäus 18 tut er es. Schau, wenn wir als Gemeinde nicht nur als Glaubensgemeinschaft, sondern auch als Lebensgemeinschaft unterwegs sein wollen, wenn wir etwas davon umsetzen wollen, was wir Leben teilen nennen, wenn wir wirklich zusammen leben wollen, dann kommen wir nicht um diesen Aspekt herum. Denn durch diesen Prozess wird die Gemeinschaft als Ganzes gereinigt, geheiligt. Es geht nicht nur um das Individuum, um mich und Jesus, me and my Jesus, sondern es geht auch um uns. Und Jesus sagt uns, hey, da seid ihr verantwortlich dafür, dass ihr da miteinander auskommt. Das ist euch aufgetragen. Und er gibt uns ein paar Ratschläge dazu, ein paar Anweisungen, aber er macht es gar nicht kompliziert. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge folgenden Satz geprägt. Er schreibt dort praktisch am Anfang, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Was heißt dies konkret? Da muss man zuerst ein bisschen darüber nachdenken, über diesen Satz. Er führt es dann auch weiter aus. Er schreibt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution, also Zusprechen der Vergebung ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Bonhoeffer hat das im landeskirchlichen Kontext geschrieben, 1937, vor 85 Jahren hat er das geschrieben. Natürlich auch im Kontext einer politischen Situation, die antichristlich war. Und er schreibt weiter, er schreibt nicht nur über die billige Gnade, sondern auch über die teure Gnade. Und so können wir uns fragen, ja, was wollen wir denn, die billige Gnade oder die teure Gnade? Teure Gnade, teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Wow, das sind dichte Sätze, die muss man vielleicht zweimal lesen oder auch mehr. Aber Bonhoeffer sagt im Kern eigentlich, wenn uns die Gnade Gottes teuer ist, dann können wir nicht einfach die Rechtfertigung von Sünde dulden. Und das sind die Kosten, wenn wir das Vorgehen wählen, wie Jesus es uns aufträgt, dass wir Sünde, dass uns das nicht einfach gleichgültig ist, dass wir das nicht einfach rechtfertigen, sondern beim Namen nennen und klären, lösen möchten. Aber es gibt auch einen großen Gewinn. Es gibt nicht nur Kosten, sondern der Gewinn, das ist die Rechtfertigung des Sünders. Vergebung, Versöhnung. Es ist ein großer Gewinn, wenn der sündige Bruder umkehrt, zurück in die Gemeinschaft der Menschen und mit Gott. Wenn er hört, dann hast du ihn zurückgewonnen. Es gibt also einen großen Gewinn. Und so möchte ich weiter nachdenken über diese zwei Aspekte, dass die teure Gnade eben die Sünde nicht einfach billigt, nicht einfach rechtfertigt, dass sie aber den Sünder rechtfertigt, dass dieser als Gerechtfertigter in der Gemeinschaft bleibt mit Gott. Zuerst zur Aufforderung, die Sünde nicht einfach zu rechtfertigen. Wir haben hier die Situation, dass er eben nicht hört. Ich habe mit diesem sündigen Bruder gesprochen, er hört nicht auf mich. Er sagt vielleicht, ja, du magst das schon so sehen, Christian, aber ich sehe das ganz anders. Und das ist übrigens eine Konsequenz davon, dass wir in unserer Gesellschaft die Idee einer absolut gültigen Wahrheit abgeschafft haben. Diese philosophische Idee des Relativismus, die hat Konsequenzen im praktischen Alltagshandeln. Da kann sich jeder einfach auf die Position zurückziehen, ja, du siehst es so, ich sehe es anders. Doch Jesus, er sieht es anders. Und hier kommen wir zum Kern dessen, was es bringt, erneut hinzugehen und dabei einen oder zwei Zeugen dazu zu nehmen. Durch die Hinzunahme der Zeugen wird das subjektive Erleben objektiviert. Durch die Einschätzung von einem oder zwei anderen Personen. Es wird an der allgemein gültigen Wahrheit Gottes gemessen, geprüft und ja auch bewertet. Und idealerweise beginnt das schon, bevor ich noch einmal zum Bruder gehe, wenn ich mir Zeugen hinzuhole, dass ich mit ihnen die Situation bespreche, dass ich sage, schau, Freund A und Freund B, hört mir mal zu, ich habe diese Situation und wie beurteilt ihr das? Es ist auch eine Art Rückversicherung. Und dazu empfehle ich dir, nicht einfach deine besten Freunde hinzuzuholen, mit denen du sowieso immer total einig bist und dir eh immer alles genau gleich seht, weil die werden dir einfach bestätigen, was du siehst. Und wenn du dann hingehst zum anderen, dann wird er sagen, ja gut, jetzt kommt er mit seinen Best Friends und die sagen ja eh nur, was er auch sagt. Also da, das bringt ja eh nichts, oder? Nein, hol dir neutrale Leute hinzu, die in dieser Situation auf neutralem Boden stehen, zwischen euch vielleicht stehen oder vielleicht sogar, du weißt, der hat eigentlich eine gute Beziehung zum anderen. Dass sie Objektivität reinbringen. Und die können dir im Voraus dann bestätigen, entweder ja, du hast recht, das ist eine schwerwiegende Sache, wenn du mir das so erzählst, dann ist das eine Sünde vor Gott. Das ist nicht recht, was jener tut. Sünde ist ja nicht nur zwischen mir und dir, wenn ich an dir sündige, dann ist es gleichzeitig auch immer Sünde gegen Gott. Und das sollten wir tatsächlich ansprechen. Das gibt Klarheit, das gibt Objektivität. Aber es könnte auch sein, dass deine Freunde oder die Zeugen, die du hinzuholst, dir sagen, ja, du, aber vielleicht warst du jetzt in dieser Situation ein bisschen empfindlich. War denn das wirklich so schlimm? Also ich sehe jetzt da nicht gerade eine Sünde. Klar, das war nicht so nett, aber ist es wirklich so schlimm? Oder ist es mehr deine eigene Empfindlichkeit? Heute in unserer Dauerempörung und Hyperempfindlichkeit brauchen wir manchmal auch eine Stimme des Cool Down, des Hey, mach mal einen Schritt zurück und schau auch auf dich. Und warst du jetzt da vielleicht gerade so ein bisschen super empfindlich in dieser Situation? Das kann auch mir helfen, ja, wirklich objektiver die Lage einzuschätzen. Doch wenn tatsächlich ein sündiges Verhalten vorliegt, dann, wie gesagt, dann ist es nicht gut, dies einfach zu rechtfertigen. Nein, es soll beim Namen genannt werden. Manchmal ist Zurechtweisung angebracht. Und durch die ein oder zwei Zeugen, das ist klar, dann wird dieser Zurechtweisung auch Nachdruck verliehen. Dann bekommt das Gewicht. Ich möchte einige praktische Beispiele geben zur Veranschaulichung, wie man es nicht machen soll oder wie man es machen kann. Als erstes ist mir eine Situation in den Sinn gekommen. Da habe ich bei meinem Bruder etwas entdeckt, und da habe ich gesehen, das ist gar nicht gut. Ich habe es schon geahnt, ich habe gedacht, ja, das ist so. Ich bin zu meiner Schwester gegangen, ich habe gesagt, ja, das und das. Es war wirklich jetzt nicht einfach eine Kleinigkeit oder so. Und dann haben wir miteinander besprochen, ja, was sollen wir tun? Und schlussendlich haben wir nichts gemacht. Schlechteste Variante von allem. Habe ich ihn zu wenig geliebt, er war mir gleichgültig. Oder dann war die Menschenfurcht zu groß. Habe ich gedacht, ja, es gibt einfach Streit und ja, ein Hin und Her und bringt eh nichts. Und hier sehen wir, diese zwei Dinge können uns davon abhalten, nicht hinzugehen. Aber ich denke, wenn ich in jener Situation zusammen mit meiner Schwester, wenn wir gesagt hätten, jetzt müssen wir wirklich diese Sache mal besprechen mit dir, ich glaube, das hätte etwas ausgelöst. Ich weiß nicht, ob er schneller sein Verhalten geändert hätte, das weiß ich nicht. Gott hat zu ihm gesprochen durch andere Menschen schlussendlich. Ich habe mich nicht senden lassen, also hat Gott andere berufen, zu ihm zu reden. Aber es zeigt sich hier, ich glaube, im Nachhinein würde er mir eher jetzt sagen, ja, du warst lieblos, dass du mir es nicht gesagt hast, obwohl du es gesehen hast. Es hätte mir geholfen, wenn du es mir einfach mal gesagt hättest, oder? Also Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit kann uns davon abhalten, das Gespräch zu suchen, etwas zu thematisieren, auf den Tisch zu bringen. Wie könnte es konkret ablaufen? Ein weiteres Beispiel, es ist ein harmloses Beispiel, extra kann ich ein bisschen detaillierter erzählen, oder? Vor einigen Wochen im Untergeschoss, im Tankstellenraum, treffe ich ein paar Kinder an beim Basteln. Ich sehe sofort, sie basteln mit dem Tankstellenmaterial. Und ich denke, halt, das ist ja nicht einfach zum allgemeinen Gebrauch hier nach dem Gottesdienst. Das ist für während dem Gottesdienst, oder? Ich gehe hin zu den Kindern, spreche sie an, frage, dürft ihr hier mit diesem Material basteln, einfach so? Und dann die Antwort im Brustton der Überzeugung, natürlich dürfen wir das. Ah, okay, interessant. Jetzt könnte ich sagen, ja, hey, ich bin hier der Erwachsene und sowieso, und nein, das dürft ihr sicher nicht. Räumt das weg, könnte sie zurechtweisen, senkeln, verbieten. Aber schlussendlich steht ja eigentlich Aussage gegen Aussage. Ich bin der Überzeugung, das ist nicht okay, sie dürfen es nicht. Sie sind der Überzeugung, alles in Ordnung, okay. Da hilft es doch, einen Dritten hinzuzuholen. Habe ich mir gedacht, ich hole Ursina, sie ist die Chefin der Tankstelle, sie weiß es. Sie kann Klärung bringen, Objektivität, sie kennt die Regeln. Habe ich Ursina dazugeholt. Sag mal, Ursina, wie ist es mit dem Bastelmaterial? Sie erklärt es den Kindern. Ja, liebe Kinder, das ist für die Tankstelle. Aber wenn ihr fragt, dann kann ich es euch erlauben. Dann kann ich euch Material geben zum Basteln nach dem Gottesdienst. Kreativität ist gut und ihr sollt die Freiheit haben zu basteln. Ihr versteht, oder? Es ist ein einfaches, ein harmloses Beispiel. Aber durch die Hinzunahme des Zeugen, sage ich jetzt der Zeugin, konnten wir die Situation lösen. Es war nicht einfach Aussage gegen Aussage. Sie hat Klärung hineingebracht. Sie hat gesagt, schau, so sind die Regeln. Und es gibt einen Weg. Und das ist doch viel besser, als wenn einfach der Stärkere in der Situation sich durchsetzt, der die stärkere Position hat und sagt, nein, es läuft so, wie ich sage. Oder der einfach stärker und lauter argumentiert. Und der andere duckt sich dann einfach und geht raus. Ja, kannst dir auch überlegen, kommen dir so ähnliche Situationen in den Sinn? Es beginnt ja eigentlich schon sehr früh. Es beginnt oft auch mit Missverständnissen. Der eine gewichtet die Situation so oder sieht sie aus dieser Perspektive und der andere aus der anderen. Und das führt dann zu Worten und Verhalten, die den anderen verletzen. Manchmal merkt man es nicht einmal oder erst im Nachhinein, okay, da habe ich jetzt irgendwas getroffen, das hat ihn verletzt, aber ich verstehe es nicht, wieso. Ja, weil wie unterschiedliche Sichtweisen auf dieselbe Sache zusammenkommen oder Gewichtungen, was einem wichtig ist, was mir gerade wichtig ist und der andere, ja, dem ist etwas anderes wichtig. Und da kann es doch helfen, wenn ein Dritter dazukommt, der eine breitere Perspektive hat. Oder sogar eine vierte Person. Und dann muss man auch nicht bei dem bleiben, ich sehe das so, du siehst es halt so. Und dann kommen wir irgendwie nicht mehr weiter, weil jeder auf seinen Punkt beharrt, sondern der hinzugezogene Zeuge, der bekommt dann die Rolle auch des Vermittlers. Der sagt, okay, lasst uns mal das Ganze betrachten. Und kann da Licht, Klärung reinbringen, eben Objektivität auch. Und so können wir die Anliegen gewichten, zueinander in Bezug setzen. Und ja, das ist Gemeindearbeit live, oder? Da bin ich immer wieder drin in solchen Situationen. Und darum, wir sehen auch, es ist so wichtig, dass wir, ja, wenn uns etwas nervt, ärgert, wirklich verletzt, dass wir nicht einfach weggehen und über den anderen sprechen, sondern dass wir miteinander über die Dinge sprechen. Das Klären, was mich ärgert. Und manchmal, ich denke, diese Situation hast du auch schon erlebt, dann denkst du einfach, das lohnt sich ja eh nicht. Jetzt nochmals hinzugehen, ich habe es versucht, ich habe ihn angesprochen. Er hat überhaupt nicht hingehört, es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hatte keine Zeit, er hat es nicht für wichtig erachtet. Was soll das überhaupt? Du machst die Faust im Sack, gehst weg. Aber das nächste Mal wirst du dich noch mehr aufregen. Es wird dich tiefer verletzen, auch wenn es nur etwas Kleines ist. Und darum ermutigt dich die heutige Stelle dazu, nimm dir jemand dazu, geh nochmals hin, schau es zuerst mit dieser Person an und dann geh nochmals hin, klärt es, redet miteinander. Und wir sehen, auf diese Weise zusammenzuleben, das kostet uns etwas. Die Sünden, zuerst natürlich meine eigenen, es beginnt immer bei mir. Und dann aber, ja, auch die des anderen nicht einfach zu rechtfertigen. Ja, so ist er halt. Jeder weiß es. Es ist ein bisschen ein Herrschsüchtigen, aber er ist halt so. Lassen wir ihn ein bisschen herrschen, aber... und hintenrum sprechen alle drüber. Nein, wieso geht niemand hin und spricht ihn mal drauf an? Kostet etwas, braucht Mut. Zeit. Macht die Gnade teuer. Es ist aufwendig, natürlich noch jemanden hinzuzuziehen, vielleicht eine zweite Person, mit denen zu sprechen, einen Termin zu vereinbaren, der allen passt, noch einmal hinzugehen, ein solches Gespräch zu führen. Ja, lohnt sich denn der Aufwand? Ja, denn der Gewinn ist sehr groß. Auch auf dieser Stufe gilt, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Der Gewinn ist der Bruder, ist die versöhnte Gemeinschaft. Die teure, kostbare Gnade, sie zeigt sich in der Rechtfertigung des Sünders. Denn das soll ja immer unser Ziel sein, wenn wir uns aufmachen zu einem solchen Gespräch. Nicht, dass wir dem Bruder oder der Schwester die Kappe waschen, sie senkeln. Nein, es geht darum um Versöhnung. Dass er die Sünde einsehe, dass er umkehre. Und darum bringt Jesus, und im ersten Moment war das für mich überraschend, das Gebet ins Spiel. Diese zwei Verse über das Gebet, könnt ihr mir die einblenden, die Folie, mit den Versen 19 und 20, danke. Diese Verse, die kennen alle, die werden oft zitiert, oder? Dass Jesus sagt, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Die gehören in den Kontext der Konfliktlösung. Zuerst einmal. Natürlich haben sie auch eine breitere Bedeutung der Gegenwart Jesu in jeder Versammlung, aber sie gehören in diesen Kontext genau solcher Klärungsgespräche. Wir sollen beten, bevor wir hingehen zum Bruder. Und was beten wir da? Gute Frage. Beten wir zuerst für uns selber, für unser eigenes Herz. Dass es nicht darum geht, irgendeine eigene Position zu festigen, Recht zu behalten, meine Stärke und Position zu markieren, sondern dass ich wirklich in echter Besorgnis und in Liebe hingehe und die Gemeinschaft wiederherstellen möchte. Natürlich auch für den Bruder können wir auch beten, sollen wir beten, um Demut, dass er nicht stolz bleibt. Und für uns alle, dass wir auch einmal um Vergebung bitten können. Wie schwer fällt mir das? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nicht einfach schnell Sorry oder Entschuldigung zu sagen, sondern wirklich auch mal zu sagen, ja, ich habe gegen dich gesündigt, das und das konkret. Kannst du mir vergeben? Ich möchte dich um Vergebung bitten, das wirklich auszusprechen. Das fällt mir nicht einfach und manchmal muss ich es trotzdem tun. Und ich hoffe, ich tue es im entscheidenden Moment und bleibe nicht hart und stolz. Ja, und dann sagt Jesus, wenn ihr euch eins macht im Gebet, dann werde ich in eurer Mitte sein. Und hier bin ich so dankbar, dass Jesus nicht als Richter in unserer Mitte ist. Er ist immer noch als der Gekreuzigte in unserer Mitte. Wenn wir hingehen zum Bruder, dann dürfen wir ihn zurückrufen in die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten, der gestorben ist für deine und für meine Sünde, der den Weg zur Versöhnung eröffnet hat, zur Umkehr. Jesus ist als der Gekreuzigte in unserer Mitte und wir dürfen im Gespräch mit ihm zusammen hingehen und den Bruder wieder in die Gemeinschaft rufen. Und hoffentlich können wir dann auch im Gespräch oder zum Abschluss des Gespräches alle miteinander beten und darin eins werden über die Lösung der Situation, dass sie bereinigt ist, dass um Vergebung gebeten wurde und diese auch zugesprochen wurde, dann ist diese Einheit, von der diese Verse sprechen, wirklich hergestellt. Und dann wird Gott die Vergebung gewiss gewähren. Dann wird er geben, wenn wir ihn darum bitten. Und dann merken wir, wow, ja, das ist der Gewinn dieses Gesprächs. Wirklich die Versöhnung, die Wiederherstellung, auch die Vertiefung der Beziehung. Denn ich bin sicher, diese bleibt nicht dieselbe. Nach so einem Gespräch wird die Beziehung tiefer sein. Was sich aber auch abzeichnet, bereits auf dieser Stufe, das ist die Ernsthaftigkeit der Sünde, der Unbußfertigkeit, eigentlich der Verweigerung der Umkehr, der Einsicht in die Sünde und umzukehren. Wir sehen hier, Jesus ist höchstpersönlich präsent in einem solchen Gespräch. Und wie gesagt, als der Gekreuzigte. Und wenn wir hinweisen aufs Kreuz und was Jesus getan hat für dich, und du dann hartherzig bleibst und nicht umkehrst, dann gibt es eine Warnung in Hebräer 10, 26 und die ist in diesem Kontext ziemlich klar. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann weigern wir uns eigentlich, die Lösung in Anspruch zu nehmen. Dass wir einfach umkehren können, bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Gott möge uns die Gnade schenken, wenn Geschwister kommen, so liebevoll und Christus zentriert und uns hinweisen auf Jesus, dass ich dann nicht mit Stolz und Unbußfertigkeit reagiere, sondern mit Demut und Umkehr. Denn im Kern geht es um die Frage, wen liebst du mehr, die Sünde, in der du bist, oder Jesus, der dich daraus erlösen möchte. Und verwirf in einem solchen Moment nicht das Opfer Jesu. Denn darin liegt ja die Erlösung, die Lösung. Es ist das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Wir brauchen sie nicht zu rechtfertigen. Er nimmt sie weg, er löscht sie aus. Und du brauchst dich dann auch nicht länger selber zu rechtfertigen, sondern es ist seine teure Gnade, dass er dich als Sünder rechtfertigt. Und so schließe ich mit ein paar weiteren Sätzen von Bonhoeffer. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Und so noch einmal die Frage, was wollt ihr, billige Gnade oder teure Gnade? Die teure Gnade, sie kostet uns Zeit und Mühe, um hinzugehen und um den Bruder und die Schwester zu ringen. Die teure Gnade, sie kostet uns unseren Stolz, wenn der Bruder zu mir kommt. Doch der Gewinn ist die wiederhergestellte Beziehung untereinander und mit Gott selbst, unserem Vater. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für deine teure Gnade. Du hast es dich etwas kosten lassen, dein ganzes Leben. Du hast es hingegeben, um uns hineinzuholen in diese Gemeinschaft mit dir und mit deiner Braut, dem Volk Gottes, das du dir erwählt und erlöst hast. Und so bitte ich dich, dass wir diese Gnade nicht zu billig schätzen, nicht zu gering schätzen. Und auch die Gemeinschaft, in die sie uns gestellt hast. Dass wir den Bruder und die Schwester nicht zu gering schätzen, sondern dass wir diesen Weg gehen der Klärung und der Versöhnung. Und dass wir den Gewinn sehen, nicht nur die Mühe und die Kosten, sondern der Gewinn echter, versöhnter Beziehungen und Gemeinschaft. Dass wir für die Schönheit deiner Gemeinde kämpfen, dass es uns nicht einfach egal ist. Denn deine Gemeinde soll deine Schönheit widerspiegeln, um ein Licht zu sein in dieser Welt. Lass uns hell leuchten, Herr. Ich bitte dich um deine Gnade. Wir brauchen sie mehr als alles andere. Danke, dass du hörst und sie gerne schenkst. Amen.